In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus wurde voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, hört und versteht's nicht, seht und merkt's nicht. Verhärte das Herz dieses Volkes und verschließe ihr Ohren und ihre Augen mache zu, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen, und sie sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, so dass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird er abermals kahl gefressen. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Ich weiß nicht, wann es euch geht, wenn ihr den Text zuerst mal hört. Zuerst mal vielleicht spontan ist nicht der optimistischste Text, wo es gibt über Zukunftsprognose. Der Jesaja lebt in einer sehr herausfordernden Zeit damals. In einer Zeit, wo zu seiner Lebenszeit noch die 10 Nordstämme von Israel von den Assyrern verschleppt worden sind und aus ihrem Land. Das Nordreich ist absolut zerstört worden. Alle Leute, die dort gewohnt haben, sind verschleppt worden. Die Assyrer, das ist ein grausames Volk gewesen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn man die Texte anschaut, was die Assyrer gemacht haben, also das Mindestalter ist sicher 35, um das zu lesen. Und dass man noch dort essen irgendwann heute Nachmittag, da habe ich gedacht, ich verzichte darauf. Sagen, was die so gemacht haben. Die Jesaja lebt in dieser herausfordernden Zeit. In einer Zeit hat es manchmal einen relativ guten König gegeben, wie den Usia. Oder einen schlechten König, wie den Ahas. Oder einen sehr guten König am Ende von seinem Leben, wie den Hiskia im Südreich. Aber doch, es war sehr problematisch gewesen, einfach in seiner Zeit. Es hat sehr viel Götzendienst gegeben. Das Volk grundsätzlich, sowohl im Nordreich oder im Südreich, ist nicht richtig gestanden zu Gott. Und in dieser Situation, da hat der Jesaja eine Vision. Der Jesaja selber, er ist ein Mitglied von der Königsfamilie gewesen. Also er ist aus einer sehr gehobenen Schicht gekommen. ist sehr gebildet gewesen. Also, sein Hebräisch im Alten Testament ist mitunter schwierigste und hat den besten Stil. Also, ist sehr gehoben und ist sehr schwierig zum Übersetzen. Ich mag mich noch erinnern, ich habe mit Doktoranden in den USA, die gewisse Abschied müssen übersetzen, sind also schier durchgedreht. Das ist so schwierig gewesen. Einfach weil er so ein gehobenes, gehobenes Sprach schreibt. Und der Jesaja hat jetzt die Vision, und er sieht Gott. Er ist wahrscheinlich irgendwo im Tempel in der Nähe und plötzlich tut Gott ihm die Augen auf, was ist die geistliche Realität? Nicht, was ist die Realität, die der Jesaja sonst normalerweise sieht, sondern was ist die geistliche Realität? Und was er sieht, dass Gott in dem Tempel von Jerusalem wohnt, mitten unter seinem Volk. Ursprünglich war es so, Gott ist mit Adam und Eva im Garten Eden, in der Kühle vom Garten gewandelt. Adam und Eva sind vertrieben worden aus dem Paradies, haben keinen Zugang mehr gehabt. Und von dort hat die Menschheit eigentlich keinen direkten Zugang mehr zu Gott gehabt. Aber dann ist es passiert. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Er hat sein Volk Israel aus Ägypten erlöst. Und dann hat er gesagt, ich habe euch nicht nur erlöst, sondern baut mir, zuerst hat er gesagt, ein Zelt, und unter David ist dann ein Tempel gewesen, baut mir ein Haus, das meine Herrlichkeit kann mitten unter euch wohnen. Ich möchte Gemeinschaft haben mit meinem Volk. Und von dem Zeitpunkt an, da hat Gott wieder mitten unter seinem Volk gewohnt. Und trotzdem ist es klar, was der Jesaja da sagt. Gott wohnt einerseits im Tempel, aber da sagt es nur so ein bisschen der Unterteil von seinem Gewand. Also er ist nicht auf den Tempel beschränkt, sondern dort ist er auf eine bestimmte Art besonders anwesend. Und gleichzeitig heisst, die ganze Welt ist voll von der Herrlichkeit von Gott und seiner Ehre. Alle Lande sind seiner Ehre voll, singen da die Engel. Und das ist etwas, wenn der Jesaja das anschaut, vielleicht hat er das in der Welt aussen nicht gesehen. Er hat sicher nicht bei den Assyrern gesehen. Er hat sicher nicht bei anderen Völkern gesehen, die Götzendienst betrieben haben. Er sagt eben ein bisschen etwas vielleicht im Südreich von Juda gegeben, noch ein bisschen weniger im Nordreich von Israel mit den 10 Stämmen. Und der Jesaja sieht trotzdem, wie ist es wirklich? Er sieht, Gott wohnt in dem Tempel und die Herrlichkeit von Gott wohnt im Tempel. Aber er ist nicht nur für den Tempel beschränkt, sondern Gottes Herrlichkeit füllt die ganze Welt. Er ist überall auf der ganzen Welt präsent. Und der Jesaja ist absolut überwältigend von dem, was er sieht. Er sagt, er sehe Seraphim. Und das Schöne ist, für den Jesaja ist absolut klar, was ist ein Seraphim. Für uns leider nicht. Weil das Wort Seraphim kommt nur einmal in der Bibel vor. Wir wissen, dass es eine Form von Engel muss sein. Wir wissen, die haben 6 Flügel. Und wir wissen, die Grundwurzel von dem Wort Seraphim bedeutet brennen. So viel Wissen bringe ich an nach 9 Jahren Theologiestudium über die Seraphim. Wenn ihr mehr wissen wollt, ich weiss leider nicht mehr über die. Und die Jesaja sagt, aha, Seraphim, ist klar. Und ich hätte am liebsten als Theologe den Eindruck, hey, könntest du nicht noch ein bisschen mehr über etwas über dir sagen? Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gewusst. Aber für ihn ist es klar gewesen. Er hört den Seraphim und der Seraphim sagt ihm, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und er sieht, Gott wohnt mitten unter seinem Volk. Gott ist in dieser Welt präsent und seine ganze Herrlichkeit. Viele Leute sehen es nicht, viele Leute spüren es nicht. Und der Jesaja selber hat das häufig in seinem Leben auch nicht gespürt. Aber damit Gott mitten unter seinem Volk wohnen konnte, hat Gott etwas gemacht, dass das überhaupt funktioniert. Gott hat im Tempeldienst einen Tempeldienst eingerichtet und hat gesagt, schaut, ich möchte die Gemeinschaft mit euch haben, aber ich möchte, dass ihr das auch überlebt. Weil Gottes Herrlichkeit ist so gross, dass Gott schon zu Mose gesagt hat, kein Mensch kann mich sehen und leben. Darum hat Gott gesagt, schaut, ihr könnt eine Gemeinschaft mit mir haben, aber etwas muss sein. Es muss in diesem Tempel immer wieder ein Tier geopfert werden und sein Blut vergießen. Und Gott sagt im dritten Buch Mose, es gibt keine Sündenvergebung ohne das Vergießen von Blut. Der hohe Priester und die anderen Priester haben das zugunsten von seinem Volk dargebracht. Aber jetzt ist es so. Heute ist es ein bisschen anders. Weil eigentlich ist klar, ein Tieropfer kann nie eine Sünde aufwiegen. Sondern in Jesus Christus, da ist Gott selber Mensch geworden, hat alle Sünden auf sich genommen, so wie die Tiere im Alten Testament, und ist für die Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben. So dass heute jeder kann eine persönliche Beziehung mit Gott haben, mit dem gewaltigen Gott, wo sogar die Engel müssen sagen, ich kann den Gott nicht sehen, ich muss meine Augen von ihm bedecken. Und das Opfer von Jesus hat so eine grosse Wirkung, dass Jesus sagen kann in der Bergpredigt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Gottes Herrlichkeit ist über alles gross, aber das Opfer von Jesus macht, dass Menschen in der Lage sind, in eine persönliche Beziehung mit Gott jetzt und in Ewigkeit hineinzukommen, wo sogar die Engel nicht haben können. Weil die Engel bedecken ihre Augen von dieser grossen Herrlichkeit von Gott. Und durch Jesus können wir dort hinkommen, dass wir in eine persönliche Beziehung mit Gott bekommen, wo sogar die Engel sagen, das kann ich nicht. Darum sagt der Petrus in seinem ersten Brief folgendes. Das Evangelium ist unter allen Völkern verkündet und sogar die Engel interessieren sich für das, was da passiert. Dass sie, weil das selber etwas ist, was sie nicht verstehen. Dass durch Jesus Christus, durch die Botschaft vom Evangelium, Menschheit einen Zugang zu Gott überkommt, wo sogar die Engel so in dieser Form nicht kennen. Dass wir selber können Kind von Gott, vom Allerhöchsten werden. Der, der so hoch ist und über alles erhaben ist. Und trotzdem ist es möglich, mit dieser Person, nämlich Gott, eine persönliche Beziehung zu haben. Ich habe vor kurzem mit einem Atheist geredet und der hat mir gesagt, also im Christentum geht es darum, man hat den Eindruck, Gott hat ein riesiges Universum geschaffen, x Billionen und Trilliarden von Sternen. Und du massest dir als Christ an, eine persönliche Beziehung mit dem riesen Gott zu haben. Ist das nicht sehr selbstverliebt? Und ich habe dann gefunden, nein, eigentlich geht es nicht um das. Sondern im christlichen Glauben geht es darum, es geht um einen Gott, der so gross und herrlich ist. Und er schafft ein Universum mit Menschen, die seine Grösse erkennen können. Und er schafft, damit er die Menschen das können, schafft er sie in seinem Ebenbild. Und er gibt ihnen zusätzlich zu dem nur eine persönliche Beziehung zu ihm. Das auch, aber nicht nur. Es ist ja die Größe und die Herrlichkeit von Gott, die da ist. Gott schafft das Universum und er gibt uns Zugang zu ihm, damit wir seine Herrlichkeit können erkennen, damit er letztlich geehrt wird. Ich habe jetzt wirklich müssen lachen. Der Sascha hat von Jonathan Edwards erzählt. Und der Jonathan Edwards hat gesagt, Gott hat die Welt erschaffen, um sich zu verherrlichen. Und ich habe darum müssen lachen, weil ich habe am Freitag und am Samstag jeweils eine Vorlesung in Deutschland über den Jonathan Edwards gehabt. Hat gedacht, okay. Ich bin mir zuerst nicht sicher gewesen, habe ich den richtigen Text ausgewählt? Aber manchmal erlaubt sich Gott so gewisse Witz. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Es geht um eine Beziehung. Ich kann eine Beziehung zu dem Gott haben, obwohl der so unendlich gross ist. Und seine Herrlichkeit ist da. Es geht nicht um eine persönliche Beziehung, sondern es geht auch um eine persönliche Beziehung. Aber die Jesaja ist absolut überwältigend und sagt, weh mir, ich vergehe, weil er begegnet Gott und sieht Gottes Herrlichkeit. Also ich vermute immer noch nicht ganz, weil sonst für den Mose das sagt, kein Mensch könnte ihn sehen und leben, aber ein bisschen etwas davon sieht er. Und das langt, dass er sagt, weh mir, ich vergehe. Und was da bei Jesaja absolut wegfällt in dem Moment, ist das Gefühl, hey, mit mir stimmt alles. Ich bin gut. Ich bin gebildet. Ich bin erfolgreich. Ich gehöre sogar zu der königlichen Adelsfamilie. Also vom Status her ist er ungefähr wahrscheinlich so ein Status wie vom Prinz Harry oder so. Also, vor ein paar Wochen, wie wir jetzt. Also sehr nah am König dran. Er kann jederzeit zum König gehen. Und all das verschwimmt bei ihm. Er sagt nicht mehr, hey, aber ich bin noch der Beste von dem Volk. Sondern er erlebt Gott. Und in dem Moment hat er ein Erlebnis, das das erste Mal scheinbar nicht so angenehm ist. Er sieht sich selber im Licht von Gott und sieht, hey, mit mir stimmen sehr viele Sachen nicht. Das ist Gottes Herrlichkeit. Das ist der Maßstab. Und er erkennt wirklich existenziell, was der Paulus später im Römerbrief schreibt. Ihm fehlt die Herrlichkeit, die er von Gott könnte haben. Die Herrlichkeit, die die Menschheit mal ursprünglich von Gott hätte können haben, das fehlt ihm. Er sagt nicht mehr, hey, aber bei mir stimmt es noch. Und manchmal als Menschen haben wir den Eindruck, hey, also mit mir, das stimmt doch alles. Also mit den anderen stimmt es vielleicht nicht. Und wenn ich es mir so anschaue, manchmal habe ich den Eindruck, also Gott in meinem Leben oder in der Weltgeschichte, auch dort weiss er nicht so genau, was er macht. Also vielleicht sagt man das nicht so. Aber manchmal kann das vielleicht sein, dass wir trotzdem die Gedanken haben. Und in dem Moment, aber wo er Gott begegnet, erkennt er, hey, ich genüge Gott nicht. Die Herrlichkeit ist so gross. Er erlebt das einfach. Und manchmal wirkt das ein bisschen abschreckend am christlichen Glauben, dass man sagt, hey, wenn ein Gott, der ist so unendlich gross und ich genüge dem einfach nicht. Aber es bleibt nicht bei dem, sondern Jesaja ist überwältigt und Gott sagt dem überwältigten Jesaja, sagt, hey, ich bin nicht gut genug, ich erkenne es, ich habe es eingesehen, ich kann nur noch sterben, die Herrlichkeit von Gott ist so gross, dass er sagt, hey, ich möchte als Gott dich, der Jesaja, ich möchte dich brauchen. dass du mein Bote bist in dieser Welt und dass du weitergehst, wie gross das die Herrlichkeit ist. Wenn es darum geht, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Ich habe eine Predigt vor ein paar Wochen schon gesagt, etwas am Wichtigsten, was ist das Ziel, ist, dass Gott gepriesen wird auf Erde, so wie er im Himmel von diesen Engeln gepriesen wird. Das ist das Ziel. Aber der Weg, wenn wir das am überzeugendsten machen können, ist selber von dieser Herrlichkeit von Gott erfasst zu sein. Dass wir eine persönliche Beziehung mit dem Gott haben. Und je stärker, dass die Herrlichkeit von Gott unser Leben prägt, umso besser kann man die Botschaft glaubwürdig weitergeben. Ich glaube, das ist etwas vom ganz Entscheidenden. Wie kann man Botschaft weitergeben? Es gibt hilfreiche Bücher, die man lesen kann. Da gibt es Tipps. Man muss in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten ein bisschen anders reden. Wir haben in der Bibelstunde schon angeschaut, wenn man ein bisschen mit Leuten redet, die religiös interessiert sind und solche, die gar ein bisschen interessiert sind. Nächstes Mal kommen, wenn ich etwas darüber sage, wer sagt, was mit solchen, die gar nicht interessiert sind. Es gibt unterschiedliche Wege. Aber das allerwichtigste, das Grundmotiv, man muss sagen, ich bin überwältigt von der Herrlichkeit von Gott. Und das kann man nicht einfach sich anlesen, das kann man nicht einfach sich in trainieren, sondern was etwas braucht, wenn man Menschen die Botschaft weiterzugeben. Haben eine Beziehung durch Bibellesen, durch Gebet, durch andere Sachen, durch gemeinsame Erlebnis Gottes mit dem Gott, sodass ihr erlebt, die Herrlichkeit von Gott ist real. Ich möchte mal auf den Jonathan Edwards kommen, den Sascha gesagt hat. Jonathan Edwards sagt nicht nur, Gott hat die Welt als Herrlichkeit erschaffen, sondern auch so, dass die Herrlichkeit mein Innerste im Herzen erfüllt. Und wenn das vorhanden ist, und die Begegnung vorhanden ist, dann kann man das Evangelium weitergeben. Dreht von der Herrlichkeit von Gott aus der überwältigenden Beziehung und nicht aus dem Gedanken raus, ui, ich sollte noch, weil ein guter Christ macht es so. Sondern aus der Erfahrung, Gott ist da. Und zwar auch in einer Zeit, wo man muss sagen, hey, vielleicht ist Gott eine schwierige Zeit. Also ich staune manchmal über Südamerika, da tut ein Pastor eine Gemeinde auf, in 2 Jahren hat es 1000 Leute. Und die Leute sind begeistert und sind da. Man kommt kaum nach und muss X-Pastoren noch einstellen, dass sie überhaupt nachgehen. Und der Jesaja lebt aber nicht in so einer Situation und trotzdem gibt er die Botschaft weiter. Gott geht noch weiter und sagt, Jesaja, du wirst Misserfolg haben. Ich werde alles dran setzen, dass Leute nicht zum Glauben kommen, weil ich möchte mein Gericht an diesen vollziehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber Jesus selber sagt, er regt die Gleichnis, damit gewisse Leute das nicht verstehen, sondern nur die, die ein bisschen mehr interessiert sind. Das klingt vielleicht ein bisschen seltsam. Aber was sagt da Gott zum Jesaja? Es gibt manchmal Zeiten, da gibst du dreht von der Herrlichkeit von Gott die Botschaft weiter. Und es passiert nicht so viel. Du erlebst zwar die Herrlichkeit von Gott in deinem Leben, aber irgendwie schaffst du das nicht weiterzugeben. Und manchmal ist dann der Gedanke, hey, mache ich etwas falsch? Stimmt etwas nicht? Und manchmal sagt er, es gibt einfach so Phasen im Reich Gottes, da wird es schwierig. Glauben kommen relativ wenig zum Glauben. Aber er endet nicht mit dem und sagt, auch wenn nur noch ein Stumpf rum ist von der Gemeinde. Die Herrlichkeit von Gott ist gleich da. Auch wenn du scheinbar keinen Erfolg hast in dem, dass du das Evangelium weitergibst. Das heisst nicht, dass du nicht Gott treu bist. Gott fragt dich nicht, wie viel hast du zu Jesus geführt, sondern bist du überwältigt gewesen von meiner Herrlichkeit und hast das Wort weitergegeben. Und fürs Ergebnis am Schluss ist Gott verantwortlich. Und seine Verheißung liegt auf dem. Aber wenn scheinbar manchmal so aussieht, als ob, wenn ich zum Glauben komme, Gott verspricht eins. Auch aus dieser Situation, auch wenn alles zusammen würde brechen, Gott und seine Herrlichkeit sind dran und tragen sein Volk durch. Und die Mission hat am Schluss Erfolg. Aus einem Stumpf wird ein Samen, wird wiederum ein neuer Baum. Manchmal gibt es einfache Zeiten, manchmal gibt es schwierige Zeiten. Aber in allem ist die Mission vom Volk, nämlich die Botschaft von ihm weiterzugeben, dreht nicht einfach davon, dass man muss sagen, hey, ich muss das machen, weil als Christ muss ich das machen, sondern Gottes Herrlichkeit dreht Botschaft von ihm weiter. Gottes Herrlichkeit ist es, wo Menschen immer wieder überwältigen, sodass sie die Botschaft weitergeben können. Und Gottes Herrlichkeit ist es, wo letztlich die Verheißung von Jesus wahrmacht, dass seine Botschaft bis ans Ende der Welt kommt und jedes Volk von dem Gott wird hören, sodass am Ende von dieser Welt jedes Volk von dieser Botschaft werden gehört sein und im Himmel wird es aus allen Leuten Völker geben, wo Gott in seiner Herrlichkeit werden arbeiten und sehen. Amen. Ja, danke, Herr Jesus. Du siehst, der Jesaja lebt wirklich in einer Zeit, die sehr herausfordernd war für ihn. Danke dafür, Herr, für die Vision, die du ihm geschenkt hast. Und ich möchte dir aber danken dafür, dass, wenn er die Herrlichkeit gesehen hat, dass er gesagt hat, hey, ich bin bereit, anderen Leuten von dieser Herrlichkeit zu erzählen. Auch wenn es mich manchmal überwältigt, auch wenn die Herausforderungen so gross sind. Aber ich möchte das machen und ich möchte mein Leben von dieser Herrlichkeit prägen lassen. Auch wenn ich mich unwürdig fühle, auch wenn ich wenig Erfolg sehe, trotzdem weiss ich am Schluss eins. Gott wird aus dem Kleinsten etwas Grosses machen. Und seine Herrlichkeit wird dafür sorgen, dass alles, was ich mache, einen Sinn hat. Und danke dafür, dass er einfach wirklich sehen durfte, dass die Verheißung später wahr geworden ist. Und dass wir auch dafür sehen, Herr, eines Tages, da wird die ganze Welt sehen, dass die Welt voll von deiner Herrlichkeit ist. Und dafür möchte ich dir danken, Herr. Amen.